HRD.
Ihr hört den HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir gehen rein und starten gemeinsam in den HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielleicht toben die Kinder gerade um euch herum oder ihr habt heute Kindergeburtstag oder ihr besucht Freunde, die Kinder haben. Aber vielleicht wünscht ihr euch selber auch Kinder. Und viele sagen ja immer, ach ja, Eltern werden ist nicht schwer. Von wegen. Jedes 10. Paar zwischen 25 und 50 in Deutschland ist ungewollt kinderlos. So die Statistik des Bundesfamilienministeriums. Für die, die es betrifft, ist es häufig eine sehr große emotionale Belastung. Und wir haben uns gedacht, wir machen das zum Thema mit Sally Schulze aus Frankfurt. Sie ist Psychologin und hat sich auf das Thema Kinderwunsch spezialisiert. Welche medizinischen Möglichkeiten gibt es eigentlich? Wie geht man als Paar mit so einer Enttäuschung um, wenn es wieder nicht geklappt hat? Und wie verhalten wir Außenstehenden, die Familie, die Freunde, die Kollegen uns, wenn es eben ein Paar betrifft? Darüber reden wir heute hier im HR3 Sonntagstalk.
Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, Eltern werden ist nicht schwer, denkt man so. Wenn es dann aber nicht klappt, dann ist es doch eine riesige Belastung. Jedes 10. Paar zwischen 25 und 59 in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Und wenn dann alle plötzlich schwanger werden im persönlichen Umfeld, dann wird man vielleicht selber auch ein bisschen nervös. Deswegen haben wir uns heute eingeladen, die Psychologin Sally Schulze. Sie kennt viele solcher Paare, aber eben auch viele Mediziner, die Paare unterstützen. Sie ist Host des Podcasts Kinderwunschzeit, der Podcast des Bundesfamilienministeriums. Hallo Sally.
Hallo Bärbel, danke, dass ich eingeladen wurde.
Ja, wichtiges Thema. Schön, dass du da bist. Wir brauchen heute deine geballte Kompetenz.
Ja, ja? Gerne.
Ab wann gilt denn eigentlich ein Paar als ungewollt kinderlos?
Ja, also von der medizinischen Seite würde man sagen, wenn das Paar zwischen 6 und 12 Monaten versucht hat, schwanger zu werden und nicht schwanger geworden ist, dass die medizinische Definition und wie sich das für Menschen selbst anfühlt, kann ganz unterschiedlich sein.
Das ist, würde ich jetzt sagen, noch relativ kurz, 6 Monate. Aber wenn man darauf wartet, dass der Schwangerschaftsstreifen 2 Striche zeigt, dann können auch 6 Monate schon eine ganz schön nervliche Belastung sein. Was ist denn deine Aufgabe oder was ist denn dein Zugang zu Paaren, die einen Kinderwunsch haben?
Also der erste Zugang sind Informationen und zwar dann zu wissen, dass das noch eine Zeit ist, die im normalen Rahmen liegt. Weil in der Schule lernen wir ja eigentlich, Achtung, einmal Sex und du bist schwanger.
Und ja, kann auch passieren.
Kann auch passieren. Ist auch wichtig, das den Jugendlichen erstmal so zu vermitteln, aber später spielen dann doch auch noch viele andere Faktoren eine Rolle. Und dann erstmal sich mit guten Informationen zu versorgen. Im Internet findet man auch viel Gutes, aber es ist halt durchmischt mit Sachen, die nicht so gut sind. Ne? Also wir kennen alle Fake News und so und dann gibt's eben...
Nenn mal eine Sache, die dich total aufregt, die immer noch im Netz kursiert und du bist so ein Profi, du sammelst und fütterst dich mit allen Infos. Es gibt bestimmt so 1, 2 Sachen, wo du sagst, Leute, ihr braucht keinen Pfeffer mehr auf die Fensterbank zu streuen oder was ist das, Zucker oder Zimt?
Ja, es ist immer der Stress. Also der Stress wäre schuld und das, was man in den Studien sieht, ist, die Leute bekommen Stress wegen ihres unerfüllten Kinderwunsches und nicht, es gibt ein Stressproblem und deswegen macht der Körper irgendeinen biologischen Prozess, wo keine Schwangerschaft entstehen kann, das ist falsch.
Dass keine 2 Streifen auf dem Schwangerschaftstest sind, das ist dann eher das, was den Stress verursacht.
Genau.
Wenn ich richtig verstehe.
Und es wurden ganz viele Studien gemacht, wo man versucht hat zu gucken, kann man irgendwie Stress messen und dann rauskriegen, aha, das wirkt auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Da kam nie irgendwas raus. Das heißt, es ist ein bisschen so, wie wenn man Lotto spielt und das Lottospiel ist davon beeinflusst, welche Zahlen ich da drauf schreibe. Und ein Kind zu bekommen ist davon beeinflusst, habe ich Sex an den fruchtbaren Tagen, vielleicht auch nehme ich eine medizinische Kinderwunschbehandlung in Anspruch, wenn medizinische Einschränkungen vorliegen. Aber andere Sachen, also irgendwie Wünschparfum auf den Lottoschein zu sprühen oder so. Nee, es kam nichts
das
raus.
Das mache ich immer, also, Sally.
Ja, genau.
So. Klappt auch nicht.
Und viele Menschen fühlen sich ganz, ganz schnell dann unter Druck gesetzt. Ich muss doch noch irgendwas anderes machen. Was kann ich noch kaufen? Und werden im Internet auch ganz schnell heutzutage, sagt man ja, getargetet von Sachen, die sie dann kaufen sollen. Und meine allererste Aufgabe ist, Menschen zu vermitteln, du bist nicht schuld, hier drüben sind die guten Informationen so aufbereitet, dass du sie verstehen kannst und das gibt vielen schon ganz, ganz viel Kraft.
Also es fallen schon Worte wie, ist es Druck da, vielleicht kommt er auch von der Familie, der eigene Erwartungsdruck, Erwartungen überhaupt. Was macht für mich ein erfülltes Leben aus? Und für viele scheint eben, und ist es ja auch so, gehören Kinder dazu, ein Familienleben zu haben. Diesen Druck wollen wir heute vielleicht ein bisschen rausnehmen. Wir wollen versuchen eben zu entlasten. Wir haben ja Kinderwunschzentren in Hessen. An die 10 sind es, also von Kassel bis Darmstadt. Die Frage müssen wir heute auch noch mal klären, wie schwer es Paaren dann fällt, eben auch diesen Schritt zu gehen, zu sagen, Leute, da stimmt was nicht bei uns. Wir müssen mal offen reden. Wie ist es denn mit dem offenen Reden, Sally?
Ich würde sagen, das hat zwei Aspekte. Also beim Übergang ins Kinderwunschzentrum hilft schon auch die Frauenärztin. Die Männer haben ja in der Regel leider keinen Männerarzt. Also das ist einfach nicht üblich, dass ein Mann regelmäßig zum Andrologen geht. Haben wir es einfach so nicht. Ne? So bei diesem Übergang hilft schon auch.
Was macht ein Androloge?
Ein Androloge, das ist der Männerarzt, der guckt sich die männlichen Hormone an. Das, was eine Frauenärztin für eine Frau macht, macht der für den Mann. Nur was wir eben nicht haben, sind da diese Routineuntersuchungen. Ne? Bei Frauen hat das
so wie wir das ein, zweimal im Jahr halt machen,
genau.
Unseren ganz normalen Checkup.
Das hat viel mit Krebsvorsorge auch zu tun. Ne? Und bei Männern hat es sich bisher nicht etabliert, weil das nicht so früh dann anfängt mit bestimmten Sachen, die man systematisch untersuchen kann. Deswegen spielt einfach die Frauenärztin dann eine größere Rolle wegen der Beziehung zur Frau. Aber die Paare reden alle offen miteinander, weil die ja auch die Entscheidung treffen, so wir verhüten jetzt nicht mehr oder wir haben gezielt Sex an fruchtbaren Tagen. Da ist das Gespräch ganz, ganz früh da. Und für Frauen ist ja eben so, sie merken das ja an ihrem Körper auch als erstes. Und das kennt ja jeder, der auf irgendwas wartet. Also das geht dann halt schon los im ersten Zyklus, wo man hofft, hoffentlich hat's geklappt. Und dann schon da sind die 2 Wochen, wo man wartet, bis man testen kann, sind schon schwierig.
Ja, also bekommt Zeit auch eine ganz andere Dimension, wenn man dann tatsächlich wartet, ne? Diese 2 Wochen eben. Sally Schulze ist Kinderwunschpsychologin und heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Ich freue mich ganz besonders auf dieses besondere Thema und dass wir uns dafür heute Zeit nehmen. Bis gleich, liebe Sally. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Sally Schulze ist heute mein Gast. Sie ist Psychologin und unterstützt Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Und das ist oft ja ein langer Weg, begleitet von viel Hoffnung, von viel Erwartung, von viel Enttäuschung vielleicht auch für die Betroffenen. Es gibt unterschiedliche medizinische Möglichkeiten, wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt. Ohne allzu sehr in die Einzelheiten zu gehen jetzt, Sally, was könnte man denn sagen? Welche Möglichkeiten sind denn das?
Ja, also es geht nicht gleich los mit künstlicher Befruchtung, sondern was man als erstes macht, ist Zyklushormone zu messen und zu gucken, findet denn da auch wirklich ein Eisprung statt, wo meine App ausgerechnet hat, dass einer ist. Mhm. Weil die App testet ja nichts, da zählt man ja nur Tage ab. Und dann werden verschiedene medizinische Untersuchungen gemacht, um zu gucken, ist am Körper des Mannes alles okay, am Körper der Frau alles okay, kann das so klappen? Und wenn da Dinge rauskommen, wo man sieht, die mindern die Wahrscheinlichkeit.
Mhm. An welche Dinge denkst du jetzt zum Beispiel?
Das kann zum Beispiel sein, dass ein Samenleiter verschlossen ist, kommen gar keine Spermien durch. Kann sein, dass ein Eileiter verschlossen ist und nur einer ist offen. Das heißt, da müsste man gucken, ist der Eisprung links oder rechts? Kann das Ei angefahren kommen? Mhm. Und wenn solche Dinge da behindernd im Weg stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gemindert. Es ist ganz, ganz selten nur so, dass da rauskommt, unfruchtbar. Mhm. Also das ist eigentlich medizinisch fast nie so. Und dann schaut man eben, mit welchen medizinischen Eingriffen oder Behandlungsmethoden kann man jetzt die Wahrscheinlichkeit erhöhen.
Aber das klingt doch ganz gut, wenn du das sagst. Also dass eher im ganz, ganz seltenen Ausnahmefall wirklich steht, unfruchtbar. Das heißt ja auch, es gibt dann Lösungen.
Ja, genau. Was man aber nicht vergessen darf, so die Biologie ist insgesamt in sich begrenzt. Also was man kaum beeinflussen kann, ist zum Beispiel die Qualität der Eizellen. Und die ist eben leider abhängig vom Alter von uns Frauen. Also ich bin jetzt gerade 37 geworden. Das ist da, wo der Knick ist in der Qualität der Eizellen. Und so insgesamt fühle ich mich aber ja noch total jung. Ich habe das Gefühl, ich bin beruflich eigentlich eher noch am Anfang. Und viele sehen ja auch total jung aus in dem Alter, in Anführungsstrichen.
Kann ich alles bei dir bestätigen?
Ja, und das ist einfach schwierig.
Okay, also das heißt, das täuscht darüber hinweg, dass man eigentlich so eine kleine Alarmglocke angehen muss? Oder wie soll ich das verstehen?
Ja, das ist total schwierig. Also für einen individuellen Fall kann ja die Medizin überhaupt keine Aussage machen, weil das basiert alles auf Statistik. So, die kann immer nur allgemein Aussagen machen und die medizinischen Methoden, die sind schon sehr wirksam und können vielen Leuten helfen. Mhm. Aber alle Menschen, die nicht schwanger geworden sind nach 6 oder 12 Monaten, die wissen auch, wir gehören vielleicht zu denen, bei denen es nicht klappt. Wie ich es eben gesagt habe, im Lotto spielen, jeder weiß, es könnte auch sein, dass ich nicht gewinne. Und das macht auch den Stress und die Angst und die Unsicherheit. Und dann Menschen zu sagen, ja, ihr müsst halt Hoffnung haben, ihr müsst halt positiv sein, das hilft denen nicht, sondern die brauchen...
Was macht das? Das macht dann eher noch mehr Druck, oder?
Ja, das macht noch mehr Druck, weil es eben an der Realität vorbei ist. Da wäre eher sowas passend wie zu sagen, boah, voll mutig, dass ihr das angeht.
Okay, über solche Formulierungen können wir gleich nochmal sprechen. Aber nicht jeder jetzt gerade in westlichen Industrieländern bekommt ja die Kinder mit 20, 22, 24, wenn die Spermien sich vielleicht auch noch schneller bewegen. Viele Frauen sind gut ausgebildet und es braucht eine Zeit, bis man dann vielleicht auch beruflich erstmal Fuß fasst, will die nächste Karrierestufe vielleicht erreichen. Und wie du eben auch sagst, dreimal geklimpert und schon ist man 35 oder 37. Welche Rolle spielt denn das Alter dann in der Lebensplanung? Wie sollen wir das hinbekommen?
Ja, es gibt ja auch noch andere Aspekte außer jetzt zum Beispiel Karriere, sondern manche lernen den Partner ja auch später kennen, als sie sich gewünscht haben. Und das ist eine schwierige Sache. Und ich finde, die gefährliche Mischung entsteht durch dieses Schulwissen, wo man denkt, zack, einmal Sex und wir sind schwanger. Und wenn dann man zum Beispiel einen Partner jetzt vielleicht kennenlernt, man ist vielleicht 4, 5, 36, dass dann das Thema vielleicht auch spät auf den Tisch kommt. Also da würde ich alle ermutigen, ne, mutig zu sein und irgendwie mit sich selber mehr Klarheit zu kriegen, wie wichtig ist mir das und dann auch, wie früh spreche ich das an.
Okay, wenn du dann nochmal 3 Jahre wartest, vergeht eben schon wieder Zeit, die, wenn man auf das Thema Kinderwunsch gucken würde, kostbar ist. Andererseits kannst du ja nicht nach dem 3. Date gleich mit der Tür ins Haus fallen, oder?
Ich glaube, man könnte jetzt nicht da sagen, so wollen wir zusammen ein Kind kriegen, aber man könnte ja schon sowas sagen wie, ich stelle mir eine Zukunft mit Kindern vor, das ist etwas, was ich mir sehr wünsche und ich suche einen Partner für eine Familiengründung. So. Okay. Und natürlich kann es sein, dass der sagt, ich nicht, ich glaube, wir passen nicht zusammen, das dann auch schmerzhaft, aber dann hat man einen sozusagen Selbstordnungsprozess in Gang gesetzt und dann geht's weiter und dann, ne?
Ja, ne, es ist wichtig, dass du das so nochmal benennst. Machen das denn die meisten oder fällt das schwer, genau so etwas auszusprechen?
Also ich glaube, es fällt schwer, aber ich glaube, es machen auch viele. Also es ist auf keinen Fall so, alle haben zu lange gewartet und es ist deren Schuld. Mhm. Es gibt ja auch medizinische Aspekte, die jetzt unabhängig vom Lebensalter eine Rolle spielen können. Endometriose haben jetzt vielleicht viele schon gehört. Das kann einschränkend sich auswirken.
Und Partner spät kennengelernt, hast du gesagt. Klar, beruflicher Aspekt ist nicht der einzige, unterschiedliche gesundheitliche Aspekte. Und trotzdem schauen wir vielleicht gleich nochmal gemeinsam auf diese Punkte, wenn man dann sagt, okay, wir müssen vielleicht doch ein bisschen mehr machen. Freue mich, dass du da bist, liebe Sally Schulze. Bis gleich.
Sally Schulze ist heute mein Gast und Sally, du bist Kinderwunschpsychologin. Wie wird man das eigentlich?
Ja, wie wird man das? Ich habe ganz normal Psychologie studiert, Therapieausbildung gemacht und dann hatte ich eine Teilzeitstelle in einer Frauenklinik und da bin ich mit dem Thema in Berührung gekommen.
Wie ist das denn dann? Was kannst du den Paaren oder den Singlefrauen dann geben?
Ja, ich verstehe mich ein bisschen, wie ein Hausarzt für die Gesundheit ist, eine Psychologin für Lebensphasen und wer einen Kinderwunsch hat, ist ja nicht psychisch krank und trotzdem ist es so, dass eine Zeit ist, die viel abverlangt. Man muss irgendwelche medizinischen Dinge vielleicht absolvieren, wo man hin muss. Man muss mit der Unsicherheit umgehen. Man muss gucken, wie kommuniziere ich mit dem Umfeld. Und ich habe eben gemerkt, dass so die Methoden, die ich als Psychologin gelernt habe, die auch Menschen helfen, die psychisch erkrankt sind, die helfen auch den Menschen sehr gut durch diese Zeit zu kommen und es eben dann niedrigschwellig. Und die Leute, die zu mir kommen, die haben immer irgendein Problem, was gerade im Vordergrund steht. Und da schaue ich dann quasi in meinen Baukasten rein. Okay, cool, was habe ich da für psychologische Strategien? Schau mal das hier, willst du das mal ausprobieren?
Also du bist so eine Art Anker oder Boje. Mit dir kann ich vielleicht auch Dinge nochmal aussprechen, die ich mit meinem Partner nicht aussprechen kann. Oder geschieht das immer partnerschaftlich?
Also die Partner sprechen da in der Regel drüber und haben sich auch schon gegenseitig alle ihre Tipps gegeben. Mhm. Und die Kinderwunschzeit dauert für die meisten halt länger, als man gehofft hätte. Und ein großes Problem ist auch einfach, dass die Kraftreserven so ein bisschen zu Ende gehen. Und etwas, was vielleicht für 4 Monate gut funktioniert, zu sagen, wir planen jetzt mal keinen Urlaub und jeden Monat gehen wir ins Kinderwunschzentrum. Nach 6, 7, 8 Monaten funktioniert das nicht mehr, weil dann fehlen einem die positiven Erlebnisse im Leben. Das heißt also, die Leute haben nichts falsch gemacht mit ihren Strategien. Nur je länger es dauert, brauchen sie dann mehr und andere Strategien. Und da bin ich mehr wie so eine Handwerkerin, die dann sagt, guck mal, ich habe hier 20 Schraubschlüssel in verschiedenen Größen und kann die halt mal zeigen und zum Ausprobieren mal geben.
Bist du auch schon mal an deine Grenzen gekommen?
Ja, definitiv. Also die Dinge, mit denen die Menschen zu tun haben, die in der Kinderwunschzeit Schwierigkeiten haben, also Wartezeiten, Umgang mit dem Umfeld, Überforderung mit eigenen Emotionen ist natürlich auch was ich auch selbst erlebe. Und dann suche ich mir auch Kollegen, die mir dann helfen. Also ich glaube an meine Methoden.
Okay, also das ist dann auch nochmal wichtig, dass du auch einen Sparringspartner hast, wie eine Art Supervision, wo du dir dann auch nochmal Rückhalt holen kannst. Weil versprechen, dass es dann klappt, kannst du es ja auch nicht. Du kannst begleiten, aber du bist ja keine Medizinerin.
Richtig. Und auch die Medizinerinnen und Mediziner können ja nicht sagen, super, das ist hier nicht Kinderwunschzentrum, sondern Kinderabholzentrum. Es ist nicht möglich, allen zu versprechen, dass es erfolgreich mit einem Baby und einer Schwangerschaft dann ausgehen wird. Und diese Unsicherheit spüren auch die Menschen, die in der Lebensphase sind. Und da geht's eher darum, die haben einen schweren Rucksack, da ist ein ganzer Klotz Unsicherheit drin. Wie helfe ich denen, das zu tragen, sie zu ermutigen, mal eine Pause zu machen, Dinge zu tun, die für sie stärkend sind, aber den Rucksack tragen die selbst.
Vielleicht ist das auch die Herausforderung unserer Zeit. Wir klicken online etwas an, wir bestellen etwas und es kann am nächsten Morgen schon vor unserer Tür liegen. Und hier müssen wir auf einmal geduldiger sein. Wir müssen warten und wissen eigentlich nicht, wie es ausgeht. Also das scheint ja auch eine Herausforderung zu sein. Gut, dass du da bist, liebe Sally Schulze. Bis gleich. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk heute mit Sally Schulze. Die ist Psychologin, aber eine ganz besondere, eine Kinderwunschpsychologin. Sie unterstützt Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Und lass uns doch nochmal auf die medizinischen Möglichkeiten schauen. Wenn Paare jetzt ein paar Monate es versucht haben, auf ganz natürlichem Wege, vielleicht die Temperatur gemessen haben, wissen, wann die fruchtbaren Tage sind. Was sind die Prozeduren, die es sonst noch gibt? Also wir alle haben vielleicht schon mal von der ICSI-Methode gehört, IVF. Klär uns da mal ein bisschen auf.
Ja, einsteigen würde man mit diesen Methoden der künstlichen Befruchtung noch nicht, sondern eher damit, wenn man jetzt die Temperatur zum Beispiel gemessen hat, da kann man noch nicht 100%ig sicher sagen, dass da ein Ei gesprungen ist und dass das auch durch einen freien Eileiter sozusagen den ganzen Weg runterfahren konnte. Also solche Sachen werden immer zuerst geguckt und wenn da Hindernisse sind, dann machen die Mediziner den Vorschlag, okay, vielleicht eine künstliche Befruchtung. Und auch dieses Wort ist ein bisschen irreführend, weil bei der IVF, da wird eine Eizelle in eine Plastikschale getan und es werden hunderttausende Spermien draufgekippt und die machen selber die Befruchtung.
Und sogar bei, also es ist gar nicht künstlich, die machen noch selber die Arbeit. Bei der IVF steht ja für In-vitro-Fertilisation. Und wie viel befruchtete Eizellen werden dann der Frau eingesetzt? Also vorausgesetzt, die machen da ihre Arbeit auch in der Petrischale?
Also im Idealfall eine. Denn wenn man mehr einsetzt, dann hat man ein Risiko für Zwillinge und die können ganz oft dann als Frühchen zur Welt kommen. Und das ist einfach ein großes lebenslanges Gesundheitsrisiko für die Kinder. Also im Idealfall eine. Aber natürlich kann man so einen Tunnelblick kriegen, dass man dann denkt, oh, lieber zwei und dann sind wir fertig. Die Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben und sich dann angeguckt haben, ah, okay, falls es eine Zwillingsschwangerschaft wird, haben wir ein 20%iges Risiko, dass es Frühchen werden mit Babyintensivstationen. Das versteht jeder in 5 Minuten und sagt dann, nee, vielleicht doch lieber nicht. Und dann, wenn wir eins über haben, frieren wir das lieber nochmal ein für einen zweiten Versuch.
Genau, das ist ja auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit. Was haben wir noch? Insemination.
Genau, bei der Insemination wird das Sperma aufbereitet und den Spermien wird ein bisschen auf dem Weg geholfen, weil sie werden dann nicht mit dem Katheter in die Scheide gegeben, sondern schon in die Gebärmutter, also 10, 12 Zentimeter weiter.
Also schon so ein Uplevel. Also
ja, genau.
Was können Spermien für Probleme haben? Wir haben jetzt gehört, der Eileiter kann vielleicht verklebt oder verschlossen sein. Was sind Themen bei Spermien, warum die nicht an den Ort reisen, wo sie hin sollen?
Ja, es können zu wenige sein, es können zu wenige sein, die vorwärts schwimmen können, die können Formdefekte haben Und was ganz wichtig ist, ein ganz normaler, gesunder Mann, der hat ungefähr 4% gut aussehende Spermien. Also es ist ganz normal, dass da auch ganz viel Müll dabei ist. Und deswegen braucht man so ein Spermiogramm. Das muss man auch dann nochmal wiederholen, um dann zu gucken, wie ist denn hier eigentlich die Situation.
Okay, und den kann man dann aber auch auf die Sprünge helfen. Da kann man dann die raussuchen, die sich dann eignen.
Ja, das macht man bei der ICSI-Methode. Da guckt man als allerletztes, ob man ein einzelnes findet, was man dann in die Zelle einbringt. Mhm. Aber wenn im Spermiogramm etwas nicht stimmt, würde man auch nicht das als erstes machen, sondern dann erstmal gucken, ist der Samenleiter verschlossen? Kommen die da nicht gut durch? Oder gibt es ein hormonelles Problem, dass zu wenige produziert werden? Also es wird nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sondern es wird immer erstmal geguckt, was kann man erstmal als kleinen Eingriff machen und dann schaut man, ob es eine Besserung bringt. Und so ist es eben immer ein Probieren und gucken, wie das Ergebnis ist. Leider funktioniert diese Medizin nicht so, dass man einmal schnell den Körperautomat programmiert und dann zack, kommt das Ergebnis.
Okay, und da sind wir ja auch alle nochmal sehr viel individueller. Da gibt es so viele Nuancen und so viele Schattierungen und Facetten. Oft wird ja gesagt, die Ernährung vielleicht spielt eben auch eine Rolle für die Qualität von Spermien. Ist das jetzt so ein Fake-Wissen aus dem Netz, wo du sagst, nein, das ist ganz egal, ob der Mann jetzt die ganze Zeit mit der Tüte Chips auf die Couches und Serien streamt oder ob er eben sehr viel Sport macht, auf seinen Körper achtet, sich gesund ernährt. Hat das einen Einfluss auf die Qualität von Spermien?
Also diese Faktoren haben Einfluss. Zum Beispiel bei Übergewicht sieht man, dass sich das statistisch gesehen insgesamt negativ auswirkt. Mhm. Das Problem ist, wenn ich jetzt ein Mann bin mit 12 Kilo Übergewicht, dann heißt das nicht automatisch, wenn ich 12 Kilo abnehme, sind alle Probleme gelöst. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man auf der einen Seite hat man Statistikergebnisse und die Menschen, die betroffen sind, die müssen aber ja für ihr einzelnes Leben entscheiden, was mache ich jetzt? Mhm. Und also ja, hat Auswirkungen, das stimmt schon alles so insgesamt und man braucht aber eine individuelle Beratung von einer Medizinerin oder einem Mediziner, um dann zu gucken, welche Strategie machen wir jetzt.
Und ICSI hast du eben gerade nochmal erwähnt, das ist sozusagen die Weiterentwicklung von IVF, von der In-vitro-Fertilisation. Spermium wird direkt in die Eizelle gespritzt, das hast du, glaube ich, eben nochmal erwähnt, außerhalb des Körpers. Kann ich mir vorstellen, ist auch eine starke mentale und körperliche Belastung und dann kommst du ja wieder ins Spiel.
Genau, denn seine Zellen da abzugeben und die anderen Menschen anzuvertrauen und dann erstmal ein paar Tage zu warten, wenn
die. Produziere ich die zu Hause und fahre die dann da ins Kinderwunschzentrum oder wie mache ich das?
Ja, so eine Mischung aus beidem. Also ich produziere die ja die Eizellen in meinem Körper mit der hormonellen Stimulation und dann muss ich dahin und es muss einmal mit der Nadel angepiekst werden und rausgeholt werden, sodass es dann die Biologin übernehmen kann. Spermien genauso, ne? Die Männer geben die in der Regel vor Ort dann im Kinderwunschzentrum dann frisch ab, an dem Tag, wo auch die Eizellen entnommen werden. Und dann gebe ich das weg an andere Leute, denen ich vertraue, dass die einen guten Job machen. Das ist eine Belastung.
Also das heißt, man muss das auch zulassen können.
Man braucht ganz viel Mut.
Ja, und man braucht eben auch Vertrauen. Also es ist eine aufregende Reise, auf die sich Paare begeben. Und eigentlich ist es ja eine sehr persönliche Entscheidung. Und plötzlich kommen so viele Leute dazu, die da mitreden. Es haben auf einmal so viele auch mit deinem Körper dann zu tun. Also spannendes Thema und gut, dass du da bist. Sally Schulze, bis gleich. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast ist Sally Schulze, Kinderwunschpsychologin und Host des Podcasts Kinderwunschzeit im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Und du hast dich eben spezialisiert auf Paare und ein Leben zwischen Hoffen und Bangen, das Warten auf den positiven Schwangerschaftstest, Herzenswunsch Baby. Das ist auch mit Kosten verbunden. Oder übernimmt davon auch etwas die Krankenkasse?
Also Teile werden von der Krankenkasse übernommen und diese finanzielle Belastung ist ja auch eine psychische Belastung. Also nicht zu wissen, wie viel wird das am Ende kosten, das ist total schwierig und was die Kosten angeht, da empfehle ich immer, dass man vielleicht mal so recherchiert, ob irgendein Testmagazin vielleicht wieder einen neueren Vergleich gemacht hat, weil da ändert sich auch viel, das ist ziemlich komplex. Da kann man einige Seiten Excel-Tabellen füllen, aber es ist keine Kernleistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, es wird nicht automatisch alles übernommen.
Also du kannst schon mal bei einem Kleinwagen oder Mittelklassewagen dann landen von den Kosten?
Auf jeden Fall. Also das sind schnell Tausenderbeträge und auch schnell fünfstellig.
Also das ist dann ja zusätzlich nochmal tatsächlich eine Belastung. Wie findet man Trost? Also wie kannst du entlasten? Weil den Druck, der ist ja da.
Ja, also ganz viel dreht sich darum, erstmal nach innen zu gucken und zu schauen, was ist denn eigentlich da gerade los? Und dann die Sachen nochmal rauszuholen, die einzelnen Gefühle anzugucken und dann zu schauen, gibt's eine Strategie, wie ich vielleicht mit Angst oder mit Traurigkeit jetzt erstmal die nächsten 2 Wochen umgehen kann. Mhm. Kinderwunschbehandlung, da kommt schnell wieder nächste Woche ein neuer medizinischer Vorschlag. Und da muss man ein bisschen gucken, wie man sich langhangelt, weil man eben auch nicht weiß, wie lange die Zeit dauern wird. Und ich sag mal in Anführungsstrichen, nur mit Hoffnung, also sich einzureden, ich muss nur lange genug durchhalten, dann wird's klappen. Das stimmt leider nicht. Und da haben die Leute auch so eine Abwehrreaktion, die ist auch gesund, wenn man denen sagt, ja, du musst halt positiv denken. Da empfindet fast jeder so ein, was soll das? Und das stimmt auch, weil es kann ja eben niemand die Zukunft vorhersagen.
Gibt's denn auch Paare, die das nicht schaffen, diese Belastung, die daran dann scheitern an dieser Kinderwunschzeit?
Also ich würde sagen, nicht schaffen und scheitern, sondern es gibt eben Menschen, die dann über die Dauer auch irgendwann sagen, okay, wir möchten das jetzt nicht mehr machen. Wir gucken auf uns zurück als Paar und wir sagen, wir haben da echt viel gemacht, das haben wir gut gemacht und jetzt möchten wir nicht mehr. Mhm. Und wenn die Menschen so da drauf gucken, dann schaffen die das auch, psychisch gesund durch eine Neuorientierungsphase zu kommen, die danach 1 bis 2 Jahre dauert. Also die Leute googeln nicht kurz, wie kann ich ein erfülltes Leben haben und dann ist es fertig, aber die schaffen das dann gut.
Okay, also ich merke schon, das formulierst du dann einfach auch positiver, zu sagen, wir schauen auf den Wert unserer Partnerschaft und wir schauen darauf, wie wir das Leben eben auch ohne Kinder schaffen und wir als Paar vielleicht nochmal wachsen können.
Ja, und die Leute probieren dann Sachen aus, wenn kein Kind am Ende von der Kinderwunschbehandlung ist, dann gibt es Menschen, für die ist das eine coole Lebensgestaltung, zu schauen, in welchen anderen Lebenssituationen kann ich mit Kindern zu tun haben. Dann probieren die das aus und gucken, geht's mir damit besser oder geht's mir damit schlechter? Und dann kann man erst nach einem halben Jahr vielleicht sagen, ist das was für mich? Und das ist ein wichtiger Ausprobierprozess. Oder guckt man eher, dass man Dinge in sein Leben integriert, wo Kinder wenig eine Rolle spielen, bestimmte Sportarten, Freizeitgestaltung. Auch das muss ich mal mindestens dann ein halbes Jahr ausprobieren, um zu schauen, kann das ein Lebensstil für uns oder für mich sein.
Und gleichzeitig spielt aber eben auch Zeit eine Rolle, wenn man als Paar sich vielleicht entscheidet, gehen wir nochmal den Weg einer Pflegefamilie. Davon werden ja auch viele, nicht nur in unserem Bundesland, sondern bundesweit gesucht. Öffnen wir uns für den Gedanken einer Adoption. Also das sind ja auch noch Aspekte, die man vielleicht bedenken muss, wo man dann aber eben auch in einem bestimmten zeitlichen Rahmen sich ja bewerben muss. Da kannst du dich auch nicht mehr mit Mitte 50 dann bewerben, ne?
Ja, genau. Und das sind auch Dinge, die beschäftigen die allermeisten Leute schon während der Kinderwunschbehandlung, weil die ja alle clever sind und alle wissen, möglicherweise kann die Medizin uns hier nicht das gewünschte Ergebnis liefern. Und da ist eben wichtig, genau wie du es auch gerade gesagt hast, zu wissen, okay, wie funktioniert so ein Prozess? Ne? Mein lokales Jugendamt ist für mich zuständig und dann da vielleicht mal so eine Infoveranstaltung zu besuchen, um zu gucken, könnte das ein Weg für uns sein? Und das gibt den meisten Menschen eher so dann auch wieder Motivation für die Kinderwunschbehandlung, dass halt danach nicht ein schwarzes Loch und ein Abgrund ist, sondern man sich schon mal ein bisschen darüber hinaus orientiert hat.
Gibt es so einen Moment der auch zu starken Fixierung auf dieses Thema? Also wo du im Grunde, egal ob du arbeitest oder ein Hobby hast oder im Garten mit Freunden grillst oder auf ein Konzert gehst, alles sich darum dreht, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht reden wir gleich mal über diese Fixierung auf Babys, wenn du in dieser Kinderwunschphase einfach bist. Sally Schulz ist unser Gast heute. Bis gleich. Wie schaffen es eigentlich Paare, sich in der Kinderwunschphase nicht zu verlieren, wenn aus der Lust vielleicht ein fester Zeitplan wird? Das hängt ja alles, liebe Sally Schulze, dann eben auch mit dem Zyklus zusammen. Du bist Kinderwunschpsychologin und wir haben gerade noch mal gesagt, gibt es auch einen Punkt, wo man das Gefühl hat, es ist um mich herum alles irgendwie Kinder. Freunde bekommen Kinder, die Geschwister bekommen Kinder, im Job erzählen alle von Kindern. Und man hat das Gefühl, bei allen klappt es, aber bei mir nicht. Spielt auch Wut so eine Rolle?
Also so geht's ganz vielen und so geht's vielen auch früh. Also das ist nicht irgendwann ein Punkt, sondern eigentlich ab dem Moment, wo man sich die Schwangerschaft wünscht. Und ich nenne das immer so die Wunschenergie. Ne? Die Wunschenergie, die hilft dir ja auch, alle diese Dinge zu tun, die dann von dir verlangt werden. Zyklus tracken oder was man sonst eben noch alles macht. Und man kann nicht einfach diese Wunschenergie abschalten und dann die anderen Dinge nicht wahrnehmen. Und worum es dann geht, ist zu gucken, okay, mein Radar sozusagen ist halt jetzt so empfindlich für diese Thematik. Das wird jetzt einfach in dieser Lebensphase so sein. Und wie kriege ich mal eine Pause davon? Was sind Dinge, die ich mit meinem Partner mache, mit Freunden mache, mit denen ich mich auch alleine beschäftige, wo ich das mal auf Pause mache? Das ist dann nicht weg. Und da brauchen viele dann auch Hilfe, weil das eben ganz normal ist, dass dieses Thema sich überall hinauswächst.
Wie soll man sich denn als beste Freunde in der Clique, in der Familie dann verhalten? Weil wir kennen das doch alle von Hochzeiten, dann wird vielleicht schon irgendwas geschenkt von Angehörigen, was auch auf Babys hinweist oder zukünftige Familienplanung dann hinweist. Also überall werden ja so kleine Zeichen gesetzt. Wenn jemand eine neue Wohnung bezieht, heißt es, ah ja, ist das aus dem Arbeitszimmer, kann ja auch mal ein Kinderzimmer werden. Also wie sollen wir uns verhalten, das Umfeld, wenn wir davon wissen?
Genau, wenn man es weiß, dann ist es wichtig, mit der Person, die betroffen ist, so ein bisschen zu gucken, was ist die Bedienungsanleitung. Und viele Menschen, die betroffen sind, haben eine Vorstellung davon, ob sie jetzt gerne wüssten, dass die Kollegin schwanger ist, lieber per WhatsApp oder dass ihr keiner erzählt und dann sagt man es ihr persönlich. Das sind oft so Fehler, die gemacht werden. Dann lieber fragen, hey, ich weiß, das ist für dich ein Thema. Wenn ich was höre, wie soll ich es dir weiter sagen? Und da hat dann eigentlich jeder eine Antwort drauf. Also so ein bisschen zu gucken, was ist die Bedienungsanleitung. Pause vom Kinderwunsch haben spielt auch eine Rolle. Also es kann auch hilfreich sein, wenn man sich ganz normal über Nagellack und Handtaschen unterhält. Aber da muss man ein bisschen gucken quasi, ne, und mal fragen, was hilft dir denn?
Okay, andere wählen vielleicht die Quantenphysik, aber es kann auch die Handtasche sein.
Genau.
Also das heißt, ansprechen das Thema, sich selber vielleicht auch nochmal bewusst machen, dass es eine sensible Zeit ist für die Frau, für das Paar und den Mut eben auch haben zu sagen, wie regeln wir beide das jetzt, ja? Wenn man selber schon 2 oder 3 Kinder hat und weiß, die Freundin wartet auf Nachwuchs so sehnsüchtig, macht man weiter Termine, wo die Kinder dabei sind oder soll man eher sich ein bisschen zurückhalten und sich mal nur die beiden Frauen dann vielleicht verabreden?
Genau das fragen. Fragen.
Okay, also das ist das Wichtigste, was du sagst, Sally, offen damit umgehen, mit offenem Visier.
Genau, fragen und dann gucken, okay, was probieren wir jetzt mal zusammen aus? Das ist auch dann nicht immer die Lösung für die nächsten 5 Jahre, sondern vielleicht mal für die nächsten 3 Monate. Und Mut ist eben ein ganz wichtiges Thema. Also nicht den Leuten so Sachen zu sagen wie, du musst immer positiv denken, sondern wirklich sich zu überlegen, die machen was Schweres und zu sagen, ich würde dir gern Kraft geben, ich würde dir gern Mut geben, ich würde dir gern Trost geben, wenn du traurig bist. Aber ich gehe auch mit dir einen Kaffee trinken und wir machen eine Pause von dem Thema. Und ja.
Also das finde ich nochmal einen ganz guten Hinweis. Das gilt ja sowohl für Kollegen als auch eben für enge Freunde. Es kann ja auch sein, dass du feststellst, die Kollegin hat genau morgens immer die Termine beim Arzt und die wartet vielleicht auch auf eine Schwangerschaft, dass da nicht der eigene Tränenspiegel steigt, wenn man selber eben nicht schwanger wird und sich es noch ein bisschen hinzieht. Die Eingeweihten sind das sozusagen und manchmal weiß man es aber nicht. Dann kannst du ja auch dich richtig schön ins Fettnäpfchen setzen, oder?
Ja, es ist halt nicht cool, wenn man halt so bohrt. Also das sollte man irgendwie einfach nicht machen. Und
was sind nervige Bohrfragen?
Wann ist es denn soweit? Oder so Fragen, die so formuliert sind, wollt ihr keine Kinder? Also das ist irgendwie einfach insgesamt ja ein komischer Gesprächseinstieg. Also da eher die Leute sowas zu fragen, wenn man die nicht so gut kennt, wie, keine Ahnung, was war das letzte tolle Erlebnis, was ihr hattet oder was macht ihr gerne zusammen und da so ein bisschen mehr Raum zu lassen, dass die Leute auch die Themen mitbestimmen können oder auch mal selber bei sich zu überlegen, was war denn das letzte Tolle, was ich erlebt habe, was ich gerne teilen würde, etwas Interessantes, ne? Und dass das Gespräch nicht so sehr darauf aufbaut, dass man sich schon auf ein Thema festgelegt hat. Denn Kinderwunsch ist ja nicht das einzige Lebensthema, was sozusagen so durch die Gegend
wabert.
Aber
man hat das Gefühl, es steht dann so im Fokus und man ist dann vielleicht auch als Eingeweihter so ein bisschen wie auf dünnem, brüchigen Eis, dass du das Gefühl hast, oh mein Gott, jetzt erzähle ich was von meinen Kindern und vielleicht verletzt das mein Gegenüber. Vielleicht erzähle ich was vom Elternabend und das verletzt mein Gegenüber. Also das, was vorher so ein ganz natürlicher Gesprächsfluss war, kann dann ja eben auch zu einem vermiemten Gelände werden.
Ja, genau. Und das ist super wichtig, dass man sich selber dann klar macht als Angehöriger, ich möchte Vertrauen haben in die Beziehung und ich vertraue darauf, dass die andere Person mir sagt, falls es ein Problem ist. Und das ist nicht immer so, dass die Freundin, die einen Kinderwunsch hat, dadurch verletzt ist, dass man vom Elternabend erzählt. Da überschätzt man vielleicht auch seinen eigenen Einfluss. Und da geht es viel darum, auch wirklich wie gesagt, zu sagen, ich vertraue auf die Freundschaft und wenn es ihr wehtut, dann wird sie es mir sagen.
Mhm. Sally Schulze, gut, dass du heute bei uns bist. Du bist jemand, der Menschen berät mit Kinderwunsch. Du bist da, du bist die Säule und die Boje bei diesem doch nicht ganz einfachen Thema. Herzlichen Dank für deine Zeit heute. Bis gleich. Sally Schulze berät Menschen mit Kinderwunsch und macht das auch in einem Podcast. Kinderwunschzeit heißt der Podcast des Bundesfamilienministeriums. Also abgesehen von den körperlichen Belastungen oder dem Wechselbad der Gefühle ist eine Kinderwunschbehandlung eine finanzielle Herkulesaufgabe. Einige Aspekte haben wir eben schon angesprochen. Bei Krankenkassen ist das ganz unterschiedlich. Wer gibt was dazu? Da hast du gesagt, sich nochmal aktuell eben auch informieren. Werden Verheiratete eher bezuschusst als Singles?
Also früher war das ausschließlich so und da wandelt sich eben gerade viel. Mhm. Und es gibt auch.
Aber das ist doch gut.
Das ist super. Und es gibt Förderprogramme, die zwischen den Bundesländern auch unterschiedlich sind. Es ist wirklich ein Dschungel an Informationen und ne, danke für das Internet. Also da kann man einfach aktuelle Sachen finden. Wir haben ja auch viele Krankenkassen in Deutschland, die haben dann auch nochmal einzelne Regeln. Also das ist ein bisschen wie ein kleiner Nebenjob, wo man ein paar Stunden Recherchearbeit investieren muss.
Das können wir jetzt hier nicht leisten, aber wir wollen nochmal sagen, da gibt es eben Unterschiede.
Ja.
Wie ist es denn mit homosexuellen Paaren? Wie ist das da mit den Finanzen? Gibt es da auch einen Zuschuss?
Also in verschiedenen Bundesländern gibt es da in Programmen auch Sachen. Da bewegt sich, wie gesagt, gerade ganz viel. Aber die Paare sind schon noch sehr, sehr benachteiligt. Und Männer, die ja nicht über einen biologischen Weg ein Kind bekommen können, die sind in diesem ganzen Ding überhaupt nicht berücksichtigt.
Also da gibt es nochmal unterschiedliche Nuancen, wie du eben sagst, auch ob man jetzt als Single, als homosexuelles Paar, als heterosexuelles Ehepaar darauf zukommt mit diesem Wunsch. Es gibt noch einen unterschiedlichen Zugang, das können wir festhalten. Es ändert sich viel. Wir werden auch ein bisschen flexibler und offener auf unterschiedliche Lebensgestaltungen in unserem Land, aber es werden noch nicht alle gleich behandelt.
Also ich finde es total ungerecht, wie es ist, weil zum Beispiel bei den Paaren, die zwei Frauen sind, da spielt dann plötzlich die medizinische Situation gar keine Rolle, weil die nämlich eine Sperma-Spendenbehandlung machen, ist das dann plötzlich alles eine Selbstzahlergeschichte. Ich finde es ungerecht, aber ich bin nicht diejenige, die die Regeln macht.
Und es gibt ja auch bei den Kinderwunschzentren unterschiedliche Angebote. Die Homepage zum Beispiel in München, da kann man sogenannte Halme mit Spendersamen eben tatsächlich bestellen. Zum Beispiel aus Dänemark von der Europäischen Samenbank. Dann kostet so ein Halm zwischen 900 und 1600 Euro. Drei werden empfohlen und die können dann im Kinderwunschzentrum zum Beispiel eingesetzt werden. Also da ist auch schon eine hohe Bereitschaft da, aber die Kosten bleiben ja nach wie vor hoch.
Ja, absolut.
Ist denn das schon eine Frage, wenn man zum Beispiel sich einen Spendersamen kommen lässt über die Europäische Samenbank? Wie erkläre ich dann später dem Kind, wo der Vater herkommt, der Vater dann des Kindes? Ist das schon ein Thema auch für dich in Gesprächen?
Doch, das ist total wichtig und aus psychologischer Sicht ist da die ganz klare Empfehlung, das mit den Kindern von Anfang an mit Kinderbüchern auch zu thematisieren. Da wissen wir Psychologen ganz genau, wenn man das geheim hält, ist es später ganz, ganz schwierig zu verarbeiten. Allerdings die Menschen, die diese Behandlungsform in Anspruch nehmen, also eine Spendenbehandlung, die sind da auch oft total klar und sagen, ja, natürlich muss das Kind wissen, wie es auf die Welt gekommen ist. Und das ist ja auch eine schöne Geschichte. Wir haben uns dich so sehr gewünscht, dass wir diesen Weg gegangen sind.
Also, ich merke schon, den positiven Dreh zu finden, das ist auch mit deiner Aufgabe. Unsere positive Sally Schulz ist gleich nochmal mit mir im Gespräch. Bis gleich. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und habe mir heute Sally Schulze eingeladen. Sie berät als Psychologin Menschen, die sich ein Baby wünschen. Sally, welche Erwartungen stecken denn eigentlich dahinter, das Leben mit einem Kind zu verbringen, dieser Wunsch unbedingt eine Familie gründen zu wollen?
Also Kinder zu haben ist natürlich ein Aspekt vom Leben, wo man gebraucht wird und wo ganz viele emotionale Dinge stattfinden. Das ist eben in der Familie. Ne? Da ist es nicht sachlich, nicht professionell, da gibt es kein Prozesshandbuch, sondern da sind eben Emotionen und Verbundenheit und Nähe. Das spielt alles eine ganz große Rolle. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass das einfach ein Wunsch ist, den viele haben.
Und wenn dieser Wunsch nun nicht klappt, also wir haben gesagt, das ist eher die Ausnahme. Wie erlebst du dann die Paare?
Also erstmal ist es ja immer auch eine Entscheidung, dass die Paare dann sagen, wir hören jetzt auf. Es passiert fast nie, ganz aller seltenst, dass jemand anders dann sagt, so für sie ist jetzt Schluss, es geht nicht mehr weiter. Das heißt, schon viel früher sind die Menschen in einem Prozess, wo die sich fragen, hören wir jetzt auf, weil wir sagen, wir möchten das nicht mehr und gehen wir in eine Orientierungsphase.
Mhm. Um sich dann eben vielleicht Richtung Pflegeeltern oder Adoption zu entwickeln oder zu sagen, wir lassen das ganz, das Kapitel.
Genau, also eine Lebensgestaltung anzufangen und der schwierige Wechsel ist eben dann, das eigene Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen, weil vorher in der Kinderwunschbehandlung gibt es Behandlungspläne, die jemand anders einem vorlegt und dann auf einmal muss man wieder alles selbst entscheiden und alle Paare führen dann auch dieses Gespräch mit, ja, wenn du gewusst hättest, dass du und ich kein Kind zusammenkriegen können, wärst du dann jetzt lieber mit jemand anders zusammen? Das sind alles Fragen, die Menschen sich stellen und fast immer ist die Antwort nein, auch wenn ich es gewusst hätte, dann wäre ich trotzdem gerne mit dir zusammen und ich möchte mit dir das, was jetzt vor uns liegt, gestalten. Und diese Gespräche brauchen Zeit, da sind natürlich auch Ängste mit verbunden, da braucht man wieder ganz viel Mut und die allermeisten Paare schaffen das aber. Also man stellt sich das so vor wie so ein schlimmes Schreckgespenst. Menschen haben so unglaublich viel Kraft und Fähigkeiten, mit Dingen umzugehen. Mhm. Und wenn viel Wunschenergie da war, dann schaffen die Leute das auch mit der Wunschenergie dann ihr Leben zu gestalten.
Das wird dann übertragen wieder auf die Partnerschaft, sich selbst dann in den Lichtkegel und in den Mittelpunkt tatsächlich zu stellen. Das ist schön, dass du das so positiv formulierst. Und trotzdem möchte ich noch einmal dieses Wort der Scham ansprechen. Weil das habe ich in vielen Gesprächen auch so erlebt, dass auch viele Paare plötzlich so einen Hauch von Scham mit sich tragen, dass es eben nicht klappt. Also wir haben vorhin gesagt, plötzlich klappt es bei der Cousine, bei der Schwester, bei der besten Freundin. Und warum nicht bei mir? Also das Thema Wut war, aber spielt Scham auch eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also bei Frauen ist es ganz oft so, wenn dann der weitere Lebensweg weitergeht, die keine Kinder bekommen haben, die haben dann oft Karriere gemacht, vielleicht weil sie kein Kind bekommen haben und dann kriegen sie so zwischendurch an den Kopf geworfen, ja, als Karrierefrau hattest du ja auch keine Zeit für Kinder und da ist überhaupt kein Raum für die ganzen Gefühle, die da sind und das ist eben ein Thema der innersten Privatsphäre und das ist ganz schwierig, damit umzugehen.
Also dann verletzen wir auch manchmal mit so einem Spruch, den wir vielleicht einfach von uns geben und wissen eigentlich gar nicht, was dann dahinter steckt.
Ja, sollte man nicht sagen.
Was für eine Reise dann dahinter steckt. Ja. Ich merke schon, dein Beruf bringt mit sich Fingerspitzengefühl und ist immer wieder eigentlich auch eine neue, aufregende Reise, oder? Wirst du jedes Mal auch überrascht bei den Menschen, die dann zu dir kommen?
Ja, also was mich immer überrascht und auch total begeistert, ist eben die Fähigkeit der Menschen, dann doch Wege zu finden, mit den Herausforderungen umzugehen und zu erkennen, was ist die nächste Aufgabe, was ist das nächste, was ich lernen möchte, um besser damit zurechtzukommen. Und die schaffen das alle, die kommen alle irgendwie weiter und das finde ich total beeindruckend und dann auch das Vertrauen, was mir geschenkt wird, mir dann zu sagen, ja, mach mir doch mal einen Vorschlag, ich darf dann einen Vorschlag machen. Also das ist schon toll.
Und das begann ja alles mal mit deinem Wunsch zu helfen. Also das kannst du dann ja in diesem Fall. Also ich finde, das ist sehr, sehr außergewöhnlich, diese Tätigkeit der Kinderwunschberaterin. Du bist Psychologin Sally Schulze und du warst heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Und deinem Podcast Kinderwunschzeit, den kann man natürlich immer nachhören. Und unser Gespräch gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek oder hier bei hr3.de. Vielen Dank und schönen Sonntag.
Vielen Dank.
Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
Der Wunsch nach Familie, die Sehnsucht nach dem oder derjenigen, die aus einem Paar eine Familie macht oder aus einer Familie eine noch größere Familie, ist ein spannendes Thema. In der ARD Audiothek findet ihr die besten Podcasts der ARD. Auch zum Thema Erziehung. In Elterngame unterhalten sich die Hosts Kerstin und Jonas über die Tücken dabei. Wie überstehe ich einen Regensonntag oder einen Friseurtermin mit den Kids? Kann ein Urlaub mit dem Nachwuchs überhaupt erholsam sein? Ich sage nein. Oder zumindest erholsamer als einkaufen. Elterngame jetzt in der ARD Audiothek.